Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mädchen und Frauen fühlen sich einer digitalen Umfrage zufolge in deutschen Großstädten, namentlich in Berlin, in Hamburg, Köln und München, nicht immer sicher. Untermauert nochmal mit einer Zahl. Jede fünfte Frau und Mädchen wurden da auch befragt. Ab, ich glaube, 16 hat angegeben, schon einmal Opfer von Gewalt, Verfolgung oder Bedrohung gewesen zu sein. Theresa Kolumerbeck, das ist jetzt nicht repräsentativ, sagen auch die Studienmacher von Plan, von dem Kinderhilfswerk, aber ein Stimmungsbild, das eigentlich was ausdrückt? Ein wachsendes Problem oder ein wachsendes Problembewusstsein?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Letzteres. Die Gewaltsoziologie, was ja so ein bisschen mein Forschungsfeld ist, in dem ich mich am besten auskenne, hat immer ein Argument stark gemacht, nämlich dass irgendwie moderne Gesellschaften dazu neigen, sich selbst als sehr gewaltarm zu beschreiben, gewaltärmer als historisch frühere Gesellschaften oder als sogenannte noch heute traditionale Gesellschaften. Und eine Denkrichtung, die genau dieses Argument auch schon immer herausgefordert hat, war der Feminismus. Weil der Feminismus immer darauf aufmerksam gemacht hat, dass eben die Gewalt nicht, also Gewalt in der Gesellschaft keineswegs eine Ausnahme ist, sondern dass es eine Normalität der Gewalt gibt, die wir aber nicht sehen, weil sie eingebettet ist in Strukturen, die manchmal sogar dazu führen, dass wir es eben gar nicht Gewalt nennen. Und daran hat sich aber in den letzten 150 Jahren und dann nochmal beschleunigt ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viel geändert. Also früher, wenn ein Mann in einer gehobenen Position einer Mitarbeiterin an den Hintern gefasst hat, dann hätte man das blöd gefunden, aber wahrscheinlich nicht in Gewaltbegriffen beschrieben. Heute sind das ganz klar teilweise sogar justiziable Übergriffe. Und da steigt einfach, verändert sich ein Problembewusstsein, eine Empfindlichkeit. Und das ist auch gut so.
Mhm. Aber dann denke ich jetzt mal ganz fortschrittspositiv. Mhm. Dann sind wir ja eigentlich schon einen super Schritt voran. Und dann die nächsten ein, zwei Schritte führen dann dazu, dass nach dem Bewusstsein einfach auch das Problem verschwindet, weil einer jüngeren Männergeneration, die nachwächst, klar ist, man pfeift nicht blöd hinterher, man macht keine Sprüche, man fasst vor allem auch nicht an oder noch weitergehende Dinge.
Ja, ich glaube, da wird man einfach gucken müssen, weil erstmal hat man ja ganz viele neue Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss.
Nämlich welche?
Also wenn wir jetzt mal, es gibt ganz klare gewaltsame Übergriffe, über die rede ich jetzt nicht, aber wenn wir jetzt sonst über Kontakte sprechen, die vielleicht eben auch ohne Körperkontakt stattfinden, da gibt es ganz viele Situationen, die deutungsoffen sind. Und ich sage das jetzt als Soziologin, das ist jetzt deutungsoffen, heißt, dass es verschiedene Perspektiven auf dieselbe Situation von den Beteiligten gibt. Und das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Also, dass jemand etwas als Flirt erlebt, was die andere Person, die angeblich angeflirtet wird, als Übergriff erlebt. Und das zu verarbeiten, das braucht jetzt eigentlich jetzt auch mehr als einfach nur sowas wie Respekt im Umgang mit Geschlechtern oder ich weiß, ich pfeife jetzt nicht einfach jeder Frau hinterher, sondern das braucht auch so eine kommunikative Kompetenz, solche Situationen dann auszuhandeln. Wenn man jetzt gesagt bekommt, ey, das fand ich jetzt irgendwie blöd. Also das braucht so eine Basis, die man, glaube ich, aber sich erstmal erarbeiten wird und muss. Und schwierig wird das immer in hierarchischen Verhältnissen. Also das, glaube ich, das sind die Bereiche, in denen es anhaltend schwierig bleibt, weil dann eben manchmal doch das Risiko als zu groß empfunden wird.
Also zum Beispiel so in Arbeitsverhältnissen oder?
Genau.
Ja, okay. Ja. Jetzt frage ich mich an einer Stelle, inwieweit das ein Thema ist, das man auch offen ansprechen sollte oder nicht. Nämlich die Frage ist, wenn man feststellt, dass bestimmtes Macho-Gehabe auch aus bestimmten Communities herauskommt.
Ja. Ja, also es gibt, ich habe diese Studie gesehen und bei mir gingen so zwei Alarmglocken an. Also die Überschrift war ja, Frauen fühlen sich in Städten nicht sicher. Also das eine ist, dass man jetzt, dass sowas auch ein Sprungbrett sein könnte, um nochmal darüber zu sprechen, wie stellt man Sicherheit im städtischen Raum her, was ja ohnehin gerade auch nach diesen etwas eventhaften Gewaltausschreitungen unter diesen Lockdown-Bedingungen ohnehin ein Thema ist, also dass das auch nochmal ein Sprungbrett sein könnte für Forderungen nach Überwachung, nach anderen Formen der Polizeiarbeit, wäre ich eher so ein bisschen skeptisch. Und die zweite Frage ist eben, werden mit solchen Sachen nicht eigentlich bestimmte Männer mehr markiert als andere und welche Folgen hat das eigentlich? Und auch da würde man aus soziologischer Sicht häufig sehen, dass sozusagen patriarchale Strukturen, die dazu führen, dass Männer sich berechtigt fühlen zu bestimmten Verhaltensweisen, dass die sich einfach überall finden lassen. Mhm. Und dass wir sie also aber unterschiedlich die, ja, thematisieren.
Ach, also würden Sie das so unterschreiben oder so betonen, dass es im Prinzip das Gleiche ist, aber wir gucken zum Beispiel jetzt, ich sag's einfach mal, ne, bei der arabischen oder türkischen Community schauen wir mehr hin, deswegen fällt es uns mehr auf.
Also nicht im Sinne einer statistischen Aussage, die kann ich nicht machen. Also und ich glaube, auch wenn man diese Statistiken erheben würde, wird es an allen möglichen Enden schwierig. Das merkt man ja jetzt mit diesen Projekten, wo Stammwurmforschung bei Kriminellen oder mutmaßlichen Straftätern betrieben werden soll. Aber als Wahrnehmungsmuster ist das auf jeden Fall so. Also das sagen etwas, was mir von jemandem widerfährt, den ich selbst auch als fremd erlebe. Oder manchmal ist es ja gar nicht die Person, die angegriffen wird, sondern Beobachter, die es beobachten, von der Person, die irgendwie als ja auch marginalisiert markiert werden kann, dann sind die Wahrnehmungsschwellen andere, als wenn es Leute sind, die ja im Zentrum der Gesellschaft stehen, und wenn es dann eben auch noch in herausgehobenen oder höher stehenden Positionen sind, dann ohnehin.
Mhm. Also aber wir haben natürlich, das kann man wahrscheinlich, ist es eine grobe Aussage, aber schon sagen, dass ein junger Schwede, der nach Deutschland migriert, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ganz andere Vorerfahrungen gemacht hat als ein syrischer Flüchtling, der dann auf einmal in dieser deutschen Gesellschaft zu Hause ist.
Ja, das kann man sicherlich sagen. Die Frage ist, welche Vorerfahrungen das sind. Also das, mir geht es jetzt gerade wirklich um gesellschaftliche Diskurse. Es geht nicht um Einzelfälle. Mhm. Also und im Einzelfall, glaube ich, wird man sehen können, dass gerade sehr konservative Gesellschaften, dass man dort auch wird beobachten können, dass dort sehr viel Respekt vor Frauen eigentlich erzeugt wird. Das ist nicht unbedingt das, was thematisiert wird, wenn man über Syrer oder Afghanen in Deutschland spricht. Aber das ist, also mir geht es gerade nicht um Einzelfälle, sondern eben um diesen gesellschaftlichen Diskurs, der darauf abstellt, dass Leute aus bestimmten Kulturen ganz besonders Tätergruppen wären. Also in diesem Bereich würde ich immer sagen, es gibt ganz viele Dinge, die Taten sein könnten, die aber nicht zur Sprache gebracht werden, weil es leichter ist, bestimmte Leute als Täter zu markieren als andere.